Wir feiern heute Abendmahl miteinander und ich predige ja gerade immer wieder durch Texte aus dem Epheserbrief und da habe ich einen passenden Bibeltext gefunden, den möchte ich jetzt mit euch lesen. Er steht in Epheser 1, die Verse 3 bis 8. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, des Messias Jesus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig vor ihm sind. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch den Messias Jesus, aufgrund des Wohlwollens seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Sie hat er in uns überreich gemacht, in aller Weisheit und Einsicht. Worum geht es hier in diesem Text? Ich habe mal ein paar zentrale Worte hervorgehoben, die für mich so richtungsweisend waren für die Predigt. Es geht mir heute in dieser Predigt um die überreiche Gnade. Dieser Begriff taucht dreimal so in diesem Textabschnitt auf. Gott hat mir einen etwas vielleicht ungewöhnlichen Zugang zu diesem Text geschenkt in der Vorbereitung. Ich frag mal, wer das kennt. Also es ist nicht hier der Mundschutz, ja. Es ist woanders der Schutz, ja. Also wer es nicht erkennt, es soll eine Windel darstellen. Das war ganz spannend. Ich hatte in meiner, ich sag's mal, persönlichen Qualitätszeit mit Gott, früher hat man stille Zeit dazu gesagt, und beim Beten und Reden mit Jesus und wie ich so offen bin für ihn, ist da plötzlich ein Windelgeruch. Nur so ganz kurz, aber ganz markant. Und das Interessante war, dass das auch in meinem Gespräch mit Jesus ein ganz besonderer Moment war, wo dieser Geruch plötzlich da war. Und dann habe ich gesagt, Jesus, möchtest du mir damit was sagen? Und dann kam recht schnell die Erklärung auch von ihm. Und dann hat er mir so gezeigt, ja, wenn kleine Kinder die Windel voll haben, dann kann das ja unglaublich stinken. Also da gibt es noch gewisse Erinnerungen, auch wenn unsere Kinder schon größer sind. Und das, was da so als Hinterlassenschaft sich in der Windel vorfindet, das kann so richtig eklig sein. Und wenn man das dann noch wegmachen muss, also ich führe es jetzt gar nicht weiter aus, entweder ihr kennt es oder könnt es euch vorstellen. So, und jetzt ist die spannende Frage, was macht diese eklige Angelegenheit mit der Liebe der Eltern zu ihrem Kind? Also wenn in den Eltern dieses Kindes mit der vollen Windel, wenn in diesen Eltern nicht zu viel kaputt ist seelisch, dann kann dieser Vorgang, dieser so abstoßende Vorgang vielleicht, der kann die Liebe der Eltern zu ihrem Kind nicht auslöschen. Die Eltern sagen dann nicht zu ihrem Kind, du stinkst so, oder diese Popopaste da, die ist so eklig, das widert mich an, du bist nicht mehr mein Kind, so könnten Eltern ja reagieren. Also wenn die Eltern so nur halbwegs intakt sind, so in ihrem Verhältnis zum Kind, dann ist es gerade umgekehrt bei ihnen. Dann ist es eben ihre Liebe, ihre Verbundenheit zu dem Kind, die sie dazu bringt, dieses stinkende Zeug da, dieses Eklige, das, was den Kinderpopo schädigt, wenn er zu lange drin hängt, das dann zu beseitigen. Und dann geht es dem Kinderpo besser und auch der eigenen Nase. Und das Interessante ist, manchmal stört es die Kinder ja gar nicht, ne? Was sie da so mit sich rumtragen. Das ist schön warm, kuschelig irgendwie so. Und riechen tun sie es irgendwie nicht oder wissen nicht, dass das blöd riecht. Ja? Und in dem, was Jesus mir da gesagt hat, als ich gefragt habe, wo kommt dieser, willst du mir was sagen durch diesen kurzen Windelgeruch, den ich da in der Nase hatte beim Beten? Das war dann so, dass das ja eigentlich ein gutes Bild ist für die Sünde. Ja, was die Sünde mit uns macht. Ja, sie haftet uns irgendwie an, sie stinkt zum Himmel, sie ist schwer auszuhalten für Gott und für die von der Sünde Betroffenen. Und wenn wir da länger drin bleiben, dann schadet es uns, dann macht es uns wund, dann macht es uns krank. So auf der einen Seite eben das Bild von der vollen Windel für die Sünde und auf der anderen Seite die Eltern, die das Ganze wegmachen, dass das eben auch ein Bild für Gott ist und seine Liebe zu uns. Dass er sich eben nicht wegen des Sündengestanks unseres Lebens von uns abwendet, uns fallen lässt, sagt, ach, ich habe doch nichts mehr, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben, sondern dass Gott im Gegenteil, so wie liebende Eltern auch, ja, sich darum kümmern, dass das, was nicht gut ist, wieder gut werden kann. Dass Gott alles unternimmt, um diese Sündenpaste, die unserem Leben, unserem Herzen anhaftet, die zu entfernen, uns davon zu säubern und unsere Wunden und kranken Stellen zu pflegen und zu heilen. Das ist das, was letztlich in diesem Predigttext, den wir uns vorhin angeschaut haben, was da drin steht, worum es da drin geht. Und ich möchte mit euch jetzt mal konkret ein paar Aussagen anschauen. Die erste Aussage: Die Erlösung durch sein Blut, in Vers 7 steht es. An anderen Stellen in der Bibel, im Neuen Testament, wird deutlich, Jesus ist stellvertretend für uns gestorben. Er ist für uns in den Tod gegangen, damit wir nicht in der Ewigkeit im Tod bleiben müssen. Und wenn wir Jesus als Stellvertreter für uns gelten lassen, diese Stellvertretung, die Jesus für uns vor 2000 Jahren vorgenommen hat, wenn wir das für uns gelten lassen, wenn wir sagen, Jesus, mein Leben lege ich in deine Hand, dann darf die Sünde keine Ansprüche mehr auf uns geltend machen. Und das ist etwas, was Gott getan hat, die Erlösung durch sein Blut. Es ist ein faktisches Geschehen, was vor 2000 Jahren unser Schöpfer, der Gott dieser ganzen Erde, des ganzen Universums gemacht hat, getan hat. Davon legt das Neue Testament Zeugnis ab. Das ist eine historische Realität. Das ist geschaffen worden vom Schöpfer dieser Welt inmitten seiner Schöpfung, die dabei gewesen ist, zugrunde zu gehen und immer mehr von ihm wegzutaumeln. Das gilt für uns alle, für jeden Menschen. Und es ist jetzt das Interessante eben, wie bei der Windel auch wieder, diese Tatsache, das, was Gott getan hat vor 2000 Jahren, das bringt uns nichts, wenn wir es nicht persönlich in Anspruch nehmen. Der tollste Wickeltisch, vielleicht funktional ausgerüstet mit Sitzheizung oder irgendwie Liegeheizung fürs Kind und noch irgendwie super Schaumbett und so weiter, dass es gut liegt, oder die besten Wischtücher, die dann noch Aloe Vera oder wie heißt das da, Dings, Zeug da drin haben, so gute Stoffe, die dann den Popo pflegen, die heilsamste Wundsalbe. Alles das bringt nichts, wenn das Kind sich nicht säubern lässt, wenn es sich dagegen wehrt und strampelt und dies und jenes. Dann wird der Popo vom Kind nicht gesäubert werden können und wird nicht heilen können. Also die Erlösung durch sein Blut, sie ist da. Das hat Gott vor 2000 Jahren durch Jesus umgesetzt. Das ist seitdem eine historische Tatsache in Gottes Geschichte mit seiner Schöpfung, mit seiner Welt. Aber wir müssen sie auch annehmen. Es muss auch zu unserem werden, was Gott uns da angeboten hat. Und das führt mich dann zum zweiten Punkt, auch in Vers 7, die Vergebung der Sünden. Durch das, was ich gerade ausgeführt habe, ja, die Vergebung steht bereit. Jesus hat es getan, unser Gott hat gezeigt, er will uns alles vergeben. Aber wir müssen eben auch die Vergebung in Anspruch nehmen. Und nicht nur allgemein, Sünden sind immer sehr konkret und sie richten konkreten Schaden an, entweder bei uns selber oder bei den Nächsten oder in der Welt oder in unserem Verhältnis zu Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass wir erkennen, dass Sünde zerstört und wo sie zerstört, dass wir Verantwortung für unsere Sünden übernehmen, dass wir Gott um Vergebung bitten, ganz konkret. Und dann auch gucken, was wir tun können zur Wiedergutmachung des Schadens, den wir angerichtet haben, oder zur Begrenzung des Schadens. Manchmal ist es nicht wieder gut zu machen. Das nennt die Bibel Umkehr, das nennt die Bibel Buße. Und darum geht's bei der Vergebung der Sünden. Das soll nicht eine Theorie sein, was unser Gott vor 2000 Jahren gemacht hat. Jesus ist nicht in der Theorie am Kreuz gehangen, sondern das war richtig schmerzhaft für ihn. Und genauso ist die Sünde schmerzhaft da, wo sie sich auswirkt, entweder in unserem Po oder bei anderen, dass es nicht nur in der Nase stinkt. Und das möchte Gott beseitigen. Das möchte Gott ja entmachten, dass es nicht mehr uns knechtet oder anderen schadet. Der dritte Punkt aus dem Text, der steht in Vers 4. Da sieht man, was Gott für uns will. Er möchte, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein können. Da kann man jetzt sagen, oh, so ein hoher Maßstab, wir sollen heilig und untadelig sein. Ah, das schaffe ich doch nie. Es ist ein bisschen schwieriger Ansatz, so drauf zu gucken. Das hilft nämlich nicht weiter. Ich glaube, was viel besser ist, ist zu erkennen, zum Gott, der reine Liebe ist, die Wahrheit, die Gerechtigkeit in Person. Wir werden nie wirklich Nähe mit Gott haben können, wenn es uns egal ist, ob wir sündenlos werden können und ob wir tatsächlich Gott ähnlicher werden können, seinem Wesen ähnlicher werden können. Wirkliche Nähe zu Gott, die ist nicht anders möglich, als dass wir heilig und untadelig vor ihm sind. Und genau deswegen ist ja Jesus gekommen, damit das möglich wird. Und da sollen wir immer mehr reinwachsen. Jesus hat die Voraussetzungen dafür geschaffen und wir sollen da immer mehr hineinwachsen können. Und noch ein vierter Punkt aus dem Text, aus Vers 5, da steht, was Gott sich wünscht, in anderen Worten ausgedrückt, in einem anderen Bild, dass wir seine Kinder sein können. Es ist im Grunde auf eine ähnliche Weise ausgedrückt, diese Nähe, über die ich gerade gesprochen habe zu Gott, da geht es jetzt eben nicht um die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, dass wir heilig und untadelig sein müssen, um überhaupt, ja, dass da überhaupt wirklich mit Gott Nähe entstehen kann. Bei diesem Bild, da geht es um Liebe, da geht es um Verbundenheit, weil Gott ist jetzt nicht hier so eine kalte Gerechtigkeit, sondern da ist Leben in unserem Gott, alles Leben, was wir in dieser Welt sehen und spüren können. Was es gibt, das kommt von unserem Gott. Und was er sich wünscht, ist, dass das nicht eine abstrakte Nähe ist, sondern eine wirkliche Verbundenheit, die nicht aufgelöst werden kann. Meine Eltern werden immer meine Eltern bleiben, egal wie es läuft in unserer Beziehung. Und unsere Kinder, die werden immer unsere Kinder bleiben, egal wie es sich entwickelt in unserem Leben, in deren Leben, was da vielleicht alles schief geht. Es ist ein Faktum, dass wir deren Eltern sind und dass sie unsere Kinder sind. Und ja, und Gott wünscht sich, dass es eben in diesem familiären Miteinander lebendig zugeht, dass da Liebe ist, dass da echte Gemeinschaft ist, Offenheit, Vertrauen. Und das steht für mich alles mit drin in diesem Bild, dass Gott sich wünscht, dass wir seine Kinder sein können und dass er das durch Jesus möglich gemacht hat. Also diese vier Punkte, dass wir Erlösung haben durch sein Blut, dass wir die Vergebung der Sünden empfangen können durch Jesus, damit wir heilig und untadelig vor Gott sein können, immer mehr in die Nähe zu Gott reinwachsen können und dass wir letztlich seine Kinder sind, so wie wir es gerade in dem Lied vor der Predigt gesungen haben. Überreiche Gnade, darum geht es in der Predigt. Es taucht dreimal explizit auf in diesem Text, wie Gott uns seine Gnade zuteil werden lässt, was er unternommen hat durch Jesus. Und seit 2000 Jahren können wir als gläubige Christen der Schöpfung und unseren Mitmenschen sagen, Gottes Angebot steht. Seine überreiche Gnade, die ist in Jesus für jeden da. Sie ist für dich da. Und wenn du sie noch nicht in Anspruch genommen hast, die überreiche Gnade Gottes, dann möchte ich dir heute die Frage mitgeben aus diesem Gottesdienst, aus dieser Predigt: Was hindert dich, dich auf diese überreiche Gnade Gottes einzulassen? Denn was Besseres ist im gesamten Universum nicht zu finden. Dieses Universum, es wird irgendwann vergehen. Die Wissenschaftler versuchen es zu ergründen. Ja, irgendwann ist auf der Erde hier Schluss. Irgendwann, man weiß nicht, was mit dem Universum letztlich werden wird, aber das ist in Bewegung, da passieren Dinge. Aber der ewige Gott, der ist in sein Universum reingekommen, um uns seine Liebe zu zeigen und um uns an sein Herz zu ziehen. Und deswegen die Frage: Wenn du die Gnade Gottes noch nicht angenommen hast für dich, wenn du dich noch nicht eingelassen hast auf Jesus, dass du gesagt hast, Jesus, ich will zu dir gehören, ich will dir folgen, dann möchte ich dich fragen, was hindert dich daran? Guck da mal genauer hin. Denn es gibt jemanden, der hat ein Interesse, dass du nicht näher zu Gott kommst. Das ist der Feind Gottes, der das Leben zerstören möchte. Aber Gott möchte für dich das Leben. Du kannst dich jetzt auch fragen in diesem Gottesdienst, auch im weiteren Verlauf, ob nicht heute der Tag sein soll, an dem du für dich festmachst, ich will diese überreiche Gnade Gottes für mich annehmen. Ich will zu diesem Jesus gehören, der vor 2000 Jahren sein Blut hat für mich fließen lassen, damit ich in der Ewigkeit bei Gott sein kann. Wenn du diese Frage so an dich ranlassen kannst, dann möchte ich dir jetzt noch was mitgeben für jetzt auch erstmal den weiteren Verlauf der Predigt noch. Es ist wichtig, dass wir in Glaubensdingen auch realistisch sind und dass wir schauen, worauf lassen wir uns eigentlich da ein? Es sind so viele schwierige Fragen in der Welt. Hat Gott wirklich eine tragfähige Antwort dafür? Ich nenne es mal so, den Realitätscheck machen. Ist Gottes Liebe, Gottes überreiche Gnade real genug, um den schwierigen Realitäten dieser Welt was entgegenzusetzen, dafür auch was bereit zu haben? Wir haben jetzt in der Predigt die Möglichkeit für so einen Realitätscheck. Ich möchte dich, Herrn Felix, nach vorne bitten. Dein Mikro ist schon bereit, dass wir auch schön hier vorne den Abstand einhalten. Ich schalte es dir schon mal ein. Herrn Felix, er hat mir nämlich vor anderthalb Wochen erzählt, wo er seinen Sommerurlaub oder zumindest einen Teil des Sommerurlaubs verbracht hat. Wo?
Yes, ich war im Ahrtal, da wo die Flutkatastrophe passiert ist, mit genau bis zu 7 Meter hohen Wellen. Ja.
Also wo eine Wasserwelle durch Starkregen durch ein kleines Tal mit einem kleinen Fluss sonst geflossen ist und ganz viel Schaden angerichtet hat, ganz viel mitgerissen hat. Ihr werdet wahrscheinlich die Bilder in den Nachrichten, in den Medien gesehen haben. Du warst im Ahrtal, Gott hat dich dahin geführt. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit, dass ich dich noch ausführlicher interviewen kann, deswegen, wir haben es ein bisschen abgesprochen, was ich dir für Fragen stelle. Was waren so deine ersten Eindrücke, als du da angekommen bist, als du das Ganze gesehen hast? Ja, was hat es mit dir gemacht, was du da äußerlich alles so wahrgenommen hast?
Ja, also ich bin da reingekommen in dieses Umfeld und ich muss sagen, jetzt auch im Nachhinein, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass das wirklich Deutschland war, weil es wirklich echt viel Zerstörung gab, viel Verwüstung. Und ich habe dann auch viel mit Menschen gesprochen dort, was mit denen passiert ist, wie die das Ganze erlebt haben. Und was mich eben besonders berührt hat, ist, dass wirklich erwachsene und starke Männer angefangen haben zu weinen, als sie erzählt haben, was ihnen widerfahren ist. Ja, und ich habe es erlebt bei einem Mann, bei dem ich an der Tür geklopft habe, um ihn zu fragen, wie es ihm geht. Das war so ein Typ mit 2 Metern Größe. Ich gucke so zu ihm hoch. Und ich denke mir, ach, das ist so ein ganz starker Mann, der erzählt uns jetzt, wie gut es ihm geht, und dann war es das. Und dann stellt sich heraus, dass er anfängt zu weinen, weil er auch nicht niemanden hat, dem was erzählen kann und dem es einfach schlecht geht. Und der jetzt schon seit Wochen mit den Folgen kämpft, psychisch, aber auch, dass ganz viel bei ihm zerstört wurde. Und das ist jetzt nur ein Erlebnis, aber das haben wir ganz, ganz, ganz oft erlebt dort. Und das ist wirklich, ja, Normalität.
Sollen wir vielleicht jetzt an der Stelle die Bilder zeigen? Du hast ein paar Fotos gemacht. Magst du kurz ein bisschen was zu den Fotos sagen?
Ja, genau. Also das Bild zum Beispiel, so sieht es da halt überall aus. Man sieht da diese Schuttberge. Es gibt teilweise ganze Sportplätze und Campingplätze, die einfach komplett voll sind mit Bergen von Müll, die angeschwemmt wurden oder wo einfach Zerstörung ist. Ja. Hier sieht man, das ist in Altenburg. Da sind wir im zweiten Stock. Und das ist die Decke, die man sieht, die da komplett runtergerissen ist. Das heißt, das Wasser ist bis hoch zum zweiten Stock gekommen, hat da alles mitgenommen. Ja, und hier sieht man, das ist in Ahrweiler, das ist eine Schulklasse gewesen, wo ja alles mitgenommen wurde. Man sieht da die Tafel, ich weiß nicht, ob man es auf dem Bild erkennen kann, aber unten an den Tafeln kann man diese Wasserränder sehen, wo auch alles mitgerissen wurde. Yes, und das hier ist in Ahrbrück. Und wenn ich das Bild so sehe, kann ich mir das gar nicht mehr richtig vorstellen. Aber da stand mal ein Haus. Und das ist nicht abgerissen worden. Das ist weggeschwommen. Haben uns dann die Anwohner erzählt. Und ich vermute mal, die Kabel da sind irgendwelche Kabel vom Haus gewesen. Und das ist einfach komplett weg.
Ja, es ist schon krass, wenn man diese Bilder sieht. Und als du mir davon erzählt hast, das war so richtig. Da ist so sagen wir zu mir diese ganze Wucht der Schwere der Situation, des ganzen Schrecklichen, was da für die Leute passiert ist, ist so richtig zu mir rübergekommen. Und als du dann gefragt hast, ob man das mal irgendwie, ob du da was weitergeben kannst im Gottesdienst, habe ich gemerkt, ja, ich möchte, dass ihr das auch spüren könnt. Du hast erzählt, was für dich schwierig war, mit den einfach ein großer Mann bricht zusammen, in Tränen aus, alles kaputt. Du spürst, ja, wie schwierig das ist. Gab es noch Sachen, die dir da zu schaffen gemacht haben?
Vieles. Also das ist das eine. Man sieht auch, dass viele Menschen viele Existenzängste hatten. Es gab eine Suizidwelle nach der Katastrophe und einfach weil die Leute wirklich alles verloren haben und die in dieser Zerstörung war. Ich konnte das auch und das fand ich so krass, man konnte diese Zerstörung spüren, man konnte auch mitfühlen und da ist eine Hoffnungslosigkeit, die dort zu sehen ist. Yes, also es ist wirklich sehr, sehr groß und sehr, sehr viel, was mich dort bewegt hat.
Und hat es auch was mit deinem Glauben gemacht, was du dort gesehen hast?
Voll. Also sehr, sehr viel. Aber was mich von Tag 1 begleitet hat, war diese berühmt-berüchtigte Theodizee-Frage. Ich bin da reingekommen und habe da gesehen, hey, da ist Zerstörung, da ist Leid, da ist Schmerz. Und wo ist Gott daran? Und das war eine Frage, die mich da voll beschäftigt hat.
Und wie ging es mit dieser Frage weiter? Von der Predigt her, so überreiche Gnade, schön in der Bibel steht's und wir glauben es und wir können ja hier gut schön miteinander singen und gute Zeit haben, solange wir eben nicht in solchen schlimmen Lebenssituationen sind. Du bist reingegangen, du hast dich da reingewagt, du hast dich den Leuten gestellt, den Reaktionen der Leuten, dir ist der Schmerz entgegengekommen, vielleicht wie so eine Flutwelle, die dich ja auch erstmal umgepumpt hat. Und wie ging es dann so mit Gott im Ahrtal weiter?
Ja, also diese Frage hat mich echt mitgenommen und getragen, weil, oder hat mich durchgeführt durch diese Zeit, weil ich darauf erstmal keine Antwort hatte. Was hat Gott in dieser Situation zu suchen? Und das wird einem auch gespiegelt, also die Menschen haben die gleichen Fragen. Und ich habe das Gott gefragt, was er im Ahrtal hat, was er in dieser Zerstörung zu suchen hat. Wo ist Gott? Und das habe ich Gott gefragt und dann bin ich mit einem Kollegen dort, wo wir dann zusammen waren und dann durch die Gegend gelaufen sind, durch diese Zerstörung gelaufen und haben uns das angeschaut. Und plötzlich merke ich, wie uns beide der Heilige Geist erfüllt mit seiner Freude. Und das ist eine ziemlich paradoxe Situation, aber dieser Freund von mir und ich haben dann plötzlich angefangen, in dieser Zerstörung zu singen und zu tanzen und Gott zu ehren. Und ich habe mich selber sagen gehört, Gott ist einfach so gut. Und das habe ich mit freiem Herzen getan. Aber ich habe das nicht verstanden. Wie kann ich sagen, der gerade dieses Leid sieht, dass Gott gut ist? Und was ich da verstanden habe, beziehungsweise was ich da gemerkt habe, so richtig verstehen tue ich es immer noch nicht, dass Gott mitten in diesem Leid steht. Er ist eine feste Konstante dort. Und ohne ihn geht es nicht. Man merkt, dass Gott dort vor Ort ist. Neben diesem Leid, das fühlbar ist, das spürbar ist, das drückend ist, das so heftig ist, dass Menschen sich umgebracht haben, steht Gott. Und es ist eine feste Konstante, die dort bleibt und die Hoffnung schenkt. Es gibt viele Menschen dort, die sich fragen, hä, warum sind da so viele Christen? Das berührt die Menschen, dass ausgerechnet die Christen da sind und helfen. Und ich glaube daran, dass Gott seine Leute geschickt hat, um dort ein Segen zu sein, um dort den Menschen Hoffnung zu schenken. Und das ist was ich gesehen habe. Gott ist eine Konstante und Gott ist der Fokus. Und mit diesem Fokus kannst du in diesem Leid stehen und helfen und das aushalten.
Ja, das finde ich insofern sehr spannend, was du da erlebt hast, weil eigentlich ja genau das die Sache ist, was uns Gott durch Jesus vor 2000 Jahren vor Augen gestellt hat. Dass er als der Schöpfer nicht außen vor bleibt bei dem Elend und Leid in dieser Welt, sondern dass er mit reingeht und sich selber treffen lässt. Und das hat mich total berührt, als du mir das erzählt hast, wie dieser Kampf in dir war, wo du gesagt hast, ich kann mich nicht freuen dort, weil dann werde ich dem Leid der Leute nicht gerecht. Ja? Ich muss mich drauf einlassen, aber dann übermannt es mich, dann packt es mich und macht mich auch fertig. Und wie du dann gesagt hast, ja, und irgendwie, es geht nicht anders, als dass man Jesus im Fokus hat, wirklich den Gekreuzigten und Auferstandenen, der da ist und der dann einen plötzlich auch inmitten des Trümmerhaufens vielleicht sogar ja, zum Loben bringen lässt, weil Gott seine Schöpfung durch Jesus erlöst hat und aller der Zerbruch, den wir hier erleben, letztlich ja nur Teil dessen ist, was Gott vorbereitet, was irgendwann zum Durchbruch kommen soll. Die Bibel nennt ja dieses Bild der Geburtswehen. Wehen tun weh, aber dann, wenn es vollbracht ist, dann ja, wird das neue Reich Gottes da sein, in dem eben das Ganze von uns abfallen kann und uns nicht mehr zu schaffen macht, was hier in dieser Welt uns anhaftet oder in den Knochen sitzt. Vielen, vielen Dank, Jan Felix, für den kleinen Einblick. Du hättest so viel darüber zu sagen. Jetzt noch eine kurze Frage zum Schluss. Mit welcher Organisation warst du dort?
Yes, also das war das Haus der Hoffnung. Und lass mich noch kurz was dazu ergänzen. Zu diesem Fokus. Ja. Ich habe gemerkt, wie notwendig das war. Hier in unserem Alltag, da ist es schön, wenn wir Jesus haben. Aber dort merkst du, dass du Jesus brauchst. Du kannst dort keine Freude mehr empfinden, wenn der Fokus nicht auf Jesus ist. Wenn du sagst, okay, ich muss mich freuen, ich muss mich freuen, ich muss mich freuen, dann kannst du das Leid nur wegdrücken. Aber diese Menschen brauchen keine Leute, die Leid wegdrücken, sondern die Leid aushalten. Und das ist etwas, was Stärke ist und das ist etwas, was nur durch Jesus geht. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir im Alltag, wenn auch nicht bewusst, aber wir brauchen das. Weil wenn wir dieses Mindset haben, zu sagen, unser Fokus ist Jesus, dann können wir Leid aushalten. Und trotzdem Freude haben und den Menschen Freude bringen. Und dann wird Jesus uns auch die Geschichten hier in unserem Alltag zeigen, wo Menschen Leid haben und wo wir ein Segen für die Menschen hier im Alltag sein dürfen.
Amen. Vielen, vielen Dank, Jan Felix, für den Einblick. Wenn man sich jetzt fragt, was kann ich tun, weil man sich irgendwo angesprochen fühlt, Haus der Hoffnung, hast du gesagt, war die Organisation, mit der du dort warst.
Genau, also wie gesagt, Haus der Hoffnung, e.V. heißt es, kann man im Internet googeln. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man die unterstützen kann. Das erste ist Spenden, kann man wie gesagt auf der Homepage gucken. Und das zweite ist Manpower. Die Leute dort, das Haus der Hoffnung, braucht Leute, die wieder weiter sind. Im Gegensatz zu vielen anderen Organisationen bleibt das Haus der Hoffnung vor Ort, dass auch der Leib Christi dort ist und dass Menschen weiterhin Gottes Liebe erfahren und Hilfe erfahren. Wenn das ist, wenn ihr euch angesprochen fühlt, wenn ihr euch berührt fühlt, geht auf die Homepage, meldet euch an, ihr könnt da hingehen, für einen Tag, für zwei Tage, auch für eine Woche, wie ihr wollt. Ist mega frei, ist mega offen und ich bin überzeugt, ihr werdet krasse Erfahrungen mit Gott haben in dieser Zeit.
Vielen Dank, Jan Felix. Ich weiß nicht, wie dir es jetzt geht, ob du ja, zu Hause vor dem Bildschirm bist oder hier im Gottesdienstraum oder ein Stockwerk tiefer vor dem Bildschirm. Was ich gespürt habe, als Jan Felix mir das erzählt hat, und ich hoffe, dass ein bisschen was rübergekommen ist in dem, was wir jetzt reingebracht haben in die Predigt. Wir haben es mit einem realen, lebendigen Gott zu tun, der im Leid präsent sein möchte und dem man in so einer katastrophalen Situation, wie Jan Felix sie da vor Augen hatte im Ahrtal, dann auch spüren kann, ohne dass das dann zynisch ist, dass man sagt, hier, ja, wir schieben das Leid beiseite, sondern ja, Liebe, die das Leid aushält. Ich fand es sehr spannend, Jan Felix, wie du das jetzt gesagt hast, es geht nicht ohne Jesus dort. Es ist so krass, die Konfrontation mit dem Schrecklichen, ohne Jesus geht es nicht. Und wenn man ihn nicht im Fokus hat, dann packt man das nicht. Und ich möchte jetzt nochmal kurz den Predigttext aufrufen, weil genau das eigentlich auch im Predigttext drinsteckt. Gesagt habe ich es schon, aber ich wollte es nochmal optisch hervorheben. Ich habe es in Blau jetzt deutlich gemacht, wo Jesus überall in diesem Text vorkommt, wo der Messias Jesus mittendrin ist. Und so war Jesus für dich zu spüren im Ahrtal, dass du jetzt nicht belastet und kaputt nach Hause gekommen bist, sondern dass du nach Hause gekommen bist und gesagt hast, ich habe Jesus dort erlebt, wie er Menschenherzen berührt hat, wie er Menschen geholfen hat. Und so möchte Jesus auch in unserem Leben zu finden sein, für uns selber und auch für andere. Und deswegen möchte ich zum Abschluss dieser Predigt dir Mut machen, lass dich ein auf den lebendigen Gott. Lass dich ein auf Jesus und auf seine überreiche Gnade, mit der er dich beschenken möchte. Amen.